Ja, danke Martin für die Einleitung. Du hast nur das Stichwort All-In gehabt und du bist auf das gekommen. Ich habe unten das Bild auch drin. All-In. Die Analogie aus dem Poker, die hat ganz viel mit unserem Glauben zu tun. Wir sind ja in so einer kleinen Predigtserie über das Lied Build Your Kingdom Here, das wir als letztes vorher gesungen haben. Und ich habe das jeweils übersetzt auf Deutsch, die verschiedenen Strophen. Und wir werden uns heute mit der zweiten Strophe ein bisschen beschäftigen. Ich werde das dann auch gerade einblenden. Aber in der ersten Strophe ist es vor allem darum gegangen, dass wir Gott bittet haben, dass sein Reich kommen kann und dass er etwas wirkt und tut. Und ich habe es vorher schon bei der Einsegnung gesagt, Gott tut nicht nur und er macht nicht nur für und mit uns, sondern er verlangt auch eine Entscheidung. Und ich glaube, das ist die Analogie oder das ist das, was Pokern mit dem Glauben zu tun hat. Auch im Poker, ich muss dort meine Entscheidungen treffen. Ja, wie viel riskiere ich mit dem Blatt, das ich habe? Und beim Glauben geht es auch darum. Und beim Glauben gibt es nur zwei Varianten eigentlich. Und wir werden dann auf eine dritte zu sprechen kommen, die wir manchmal bevorzugen oder so leben, so ein bisschen. Aber entweder ich bleibe außen vor und ich bin einfach Beobachter und schaue, was da geht. Oder ich gehe all in. Ich setze alles drauf. Einen richtigen Mittelweg dazwischen gibt es eigentlich nicht. Zumindest, wenn wir die zweite Strophe anschauen und wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, es ist nicht direkt ein Bibeltext, der hier vertont ist, aber es gibt ganz, ganz, ganz viel biblische Worte, biblische Verse, die im Hintergrund von diesem Lied stehen. Und auf diese Spurensuche werden wir uns jetzt machen und wir werden merken, Jesus fordert uns dazu auf, Jesus ruft uns zu, gang all in, gib alles. In der zweiten Strophe von dem Lied Build Your Kingdom hier heisst es, und ich lese das jetzt nur auf Deutsch vor, das Englisch haben wir ja vorher auch gesungen und ihr könnt es sonst auch nochmal auf der linken Seite lesen. Wir suchen zuerst dein Königreich. Wir hungern und dürsten danach. Wir weigern uns, unser Leben zu verschwenden, weil du unsere Freude und unser Siegespreis bist. Zu sehen, wie die Herzen der Gefangenen befreit werden, wie die Verletzten, Kranken und Armen in Frieden leben. Wir legen unser Leben hin, all in, für die Sache des Himmels. Wir sind deine Kirche, wir bitten dich, erneuere diese Erde. Oder belebe diese Erde wieder neu, oder irgendwie so müsste man es übersetzen. Aber es war umständlich, darum habe ich es jetzt so übersetzt. Die verschiedenen Aussagen verlangen von uns enorm viel. Oder wir singen hier, wir geben unser Leben. Wir legen unser Leben an für die Sache von Jesus. Und unser Leben ist letztlich alles, was wir haben. Es ist nicht so ein Pott irgendwie mit ein paar Millionen drin, sondern unser Leben ist das, was wir haben. Und das wollen wir anlegen, singen wir in diesem Lied. Und wir denken besser mal darüber nach, bevor wir das singen, was das bedeutet. Wir suchen zuerst dein Königreich. Also wir setzen oder wir singen, wir wollen das Königreich von Gott an erster Stelle setzen. Wir sagen, wir wollen der Aufforderung von Jesus Folge leisten, die er in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 33 sagt. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Also auf der einen Seite haben wir hier eine grosse Verheißung und wir haben ja das letzte Mal in der ersten Strophe geht es eben sehr stark darum, was Gott uns alles gibt und schenkt, wenn wir ihn darum bitten, was er alles für uns parat hat. Und auch hier, Gott sagt, wenn du all in gehst, wenn du dein Leben voll auf Jesus setzt, wenn du ihn fragst, willst du der Herr von meinem Leben werden, willst du Nummer 1 in meinem Leben werden, wie wir es vorher gerade eingeblendet haben gesehen, dann sagt Gott oder sagt Jesus, alles andere, was du brauchst zum Leben, wirst du dazu bekommen. Und gell, vielleicht braucht nicht jeder von uns ein paar Millionen. Vielleicht reicht auch ein bisschen weniger. Und für den einen oder anderen ist es dann aber vielleicht auch mal ein paar Millionen, die er braucht, um gut zu tun in dieser Welt und um anderen Menschen mitnehmen auf den Weg zu Gott. Aber unser Ziel, unsere Berufung ist es, zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Alles auf eine Karte zu setzen und nach Gottes Gerechtigkeit zu suchen. Und das, was er uns verspricht, ist zum einen, dass er uns alles gibt, was nötig ist, aber er verspricht uns auch, dass all unsere Schuld, die wir im Laufe unseres Lebens auf uns geladen haben, dass er das vergibt. Dass er das durchstreicht und sagt, das gilt nicht mehr. Weil Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben und hat diesen Weg möglich gemacht, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, all in zu gehen beim Glauben. Dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, an diesem Reich von Gott mitzubauen und Teil davon zu sein, hat Jesus zuerst müssen sterben und hat den Weg frei gemacht, der uns behindert oder uns verhindert hat, um zu Gott zu kommen. Zuerst hat das Schuldproblem müssen gelöst werden und Gott hat das gelöst in Jesus Christus. Und darum sagt er, folg mir nachher. Wir wollen also das Königreich von Gott suchen. Wir können das tun, indem wir Gott bitten, vergib du mir meine Schuld, ich will von jetzt an dir nachfolgen. Das ist die Entscheidung, die jeder für sich treffen muss, wo jedes Kind, wo wir nicht als Eltern nicht für Kind treffen können, wo wir nicht für unsere Eltern treffen können, sondern jeder Mensch muss das persönlich tun. Und wir singen in diesem Lied, wir wollen das tun. Wir haben die Entscheidung getroffen und wir wollen das Königreich von Gott zuerst suchen. Und mit dem Suchen ist ganz vieles verbunden und einiges davon werden wir jetzt in den folgenden Zielen von diesem Lied eben hören. Wir hungern und wir dürsten danach. Wir hungern und wir dürsten. Und wenn ich das so gelesen habe, es ist ja eigentlich wie offen, also die nächsten Ziele geht nachher weiter, wir weigern uns, unser Leben zu verschwenden. Also irgendwie, es bleibt so offen, nach was wir denn hungern und dürsten. Und wenn wir in der Bibel schauen, auch wieder in der Bergpredigt von Jesus, Matthäus 5, Vers 6, dort heißt es, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Also wieder, Gott wird dir alles geben, wenn du zuerst nach Gottes Gerechtigkeit trachtest, dann wird Gott dir alles geben. Wir hungern und wir dürsten nach seiner Gerechtigkeit und wir werden dann gerade noch sehen, wie das im Lied aufgenommen wird, das Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Und dann heisst es in den nächsten Zielen, wir weigern uns, unser Leben zu verschwenden. Ah, sorry, das ist noch der Vers, genau. Wir weigern uns, unser Leben zu verschwenden. Also so zu einer Mülltonne werden, die immer mehr überquillt und irgendwie der Abfall von unserem Leben irgendwie liegen bleibt. Und das am Schluss alles ist, was quasi auf unserem Grabstein könnte zusammengefasst werden. Ja, er hat halt ein Leben gelebt, das irgendwie nichts gebracht hat. Und ich glaube, das ist etwas, was uns Menschen auszeichnet. Wir suchen alle danach, dass wir irgendwie Sinn machen können aus unserem Leben. Wir suchen alle nach etwas, was sinnvoll ist, wo eben unser Leben schlussendlich dann nicht verschwendet ist. Und es gibt so eine bekannte Geschichte in der Bibel, in Lukas 18, da kommt ein Mann zu Jesus, der ist auch auf der Suche nach dem Sinn von diesem Leben. Und der will von Jesus wissen, wie kann ich gerettet werden oder wie kann ich eben im Teil von dem Reich Gottes sein und Jesus sagt ihm ja halt Gebot, so wie es im Alten Testament steht, wie es ein guter Jude soll machen. Und der Mann sagt dann, der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Also weißt, ich habe mir schon Mühe gegeben, mein ganzes Leben lang. Ich habe wirklich darauf angeschafft, meinem Leben Sinn zu geben. Ich bin gerecht gewesen, ich habe probiert, das Beste zu machen aus meinem Leben. Und dann sagt Jesus, da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Jesus sagt, das, was du bis jetzt gemacht hast, ist gut. Ist richtig, das ist das, was das Gesetz von dir verlangt, aber jetzt will ich von dir mehr. Nicht einfach, dass du ein toller Mensch bist, was am Ende von seinem Leben heisst, ja, er war ein ganz Lieber und er hat alles viel Gutes getan oder so im Leben. Sondern ich will von dir, dass du einer wirst, der über seinem Leben steht, er war ein Nachfolger von Jesus, von dem Gott, der Mensch geworden ist. Jesus sagt ihm, hör mal, junger Mann, gang all in. Verkauf alles, was du hast, setz alles auf eine Karte, folg mir nachher und dann schauen wir, wo es zusammen angeht. Der Tobi hat es in einer Predigt letzthin mit dem Willen erklärt, mit dem leeren Blatt, wo wir Gott anlegen und sagen, ich gebe dir einen Blankoscheck, ich unterschreibe jetzt darunter. Und nicht, dass wir Gott umgekehrt unsere Wünsche anschreiben, oder? Und dass mal sagen, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern, bitte Gott unterschreib. Die Reihenfolge ist umgekehrt hier. Jesus sagt, gang all in. Setz alles auf eine Karte. Gib mir eine blanke Unterschrift. Will, nicht einfach so, sondern im Lied heißt es dann weiter, weil du unsere Freude und unser Siegespreis bist. Darum weigern wir uns, das zu verschwenden, unser Leben. Darum weigern wir uns, irgendwie etwas weniger zu wollen, als das Reich von Gott in dieser Welt wächst. Weil du unsere Freude und unser Siegespreis bist. Und das ist ganz schön herausfordernd. Es tönt zwar so nach biblischen Aussagen und ich habe dann gesucht, gibt es irgendetwas mit Siegespreis in der Bibel? Ja, gibt es im Neuen Testament, gibt es etwas mit Freude? Natürlich, ganz viel, im Philipperbrief zum Beispiel. Aber irgendwie so in dieser Kombination, es hat so biblisch tönt, aber in dieser Kombination kommt es eigentlich gar nicht vor in der Bibel. Obwohl ich würde sagen, das stimmt schon. Also eben, Jesus ist unsere Freude, er ist unser Siegespreis. Wir werden einmal bei ihm können sein. Die Aussage, die am nächsten so dort ankommt, ist eben mit ganz viel Einsatz verbunden. Mit ganz viel Hingeben von dem, was Gott uns geschenkt hat, von unserem Leben. Lukas 6, Vers 22 bis 23 heißt: Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohn Willens gehasst und ausgestoßen werdet. Und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Unsere Freude. Tanzt und springt vor Freude. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genau so haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Also ein Leben in der Nachfolge von Jesus kostet unheimlich viel. Es kann bedeuten, und es bedeutet für ganz viele Menschen auf dieser Welt, dass sie ausgestoßen werden, dass sie beschimpft werden und dass man ihren Namen durch den Schmutz zieht. Dass niemand mehr in deine Praxis kommt, niemand mehr in dein Geschäft geht einkaufen, weil du jetzt plötzlich Christ bist, weil du plötzlich dem Jesus nachfolgst. Es bedeutet für Menschen, dass sie ausgestoßen werden aus ihrer Familie, Vater und Mutter in dem Sinn verlieren auf dieser Erde, weil sie dem Jesus nachfolgen. Der Preis der Nachfolge ist ziemlich hoch. Von dieser Entscheidung, die Gott uns dazu auffordert, die zu treffen. Und trotzdem, auch die Belohnung wird hier nicht vergessen. Die Belohnung ist aber eben weniger in diesem Leben zu finden. Also mal abgesehen davon, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen für das Leben. Und das ist ja eigentlich schon genug. Aber so richtig zum Tragen kommen wird das, was Gott uns verheißt für die Entscheidung, erst im Himmel. Erst dort, wo wir nachher ganz bei ihm werden sein. Dort, wo das Leid und Schmerz und Krieg und all das, was auf dieser Erde schlecht ist, wo uns bedrückt, wo uns belastet, wo schwierig ist für uns, wo es das nicht mehr gibt. Erst dort werden wir am Ziel sein. Und erst dort werden wir wirklich es dann gut haben. Vorher bedeutet die Entscheidung auch immer wieder ein grosses Leiden. In den nächsten Zielen oder in den nächsten zwei Zielen von diesem Lied habe ich dann wie so ein bisschen gefunden, dort wird nachher ausgedrückt, was, nach was wir hungern und dürsten. Wir hungern und wir dürsten danach, zu sehen, wie die Herzen der Gefangenen befreit werden, wie die Verletzten, Kranken und Armen in Frieden leben. Also dort noch, irgendwie hat das auch mit Gerechtigkeit zu tun, nicht nur natürlich, aber es hat damit zu tun, wir haben Hunger und Durst noch, dass Menschen dürfen frei werden, dass Menschen dürfen erleben, wie sie heilig erfahren. Vielleicht vor allem innerlich, aber manchmal auch einfach ganz den Körper, so wie wir ihn eben auch brauchen zum Leben. So erleben wir, dass Gott uns heilt und dass Arme dürfen Frieden finden, Frieden mit Gott, wo man sich eben nicht mit ein paar Millionen muss erkaufen, den Frieden, sondern wo Gott uns dazu auffordert, triff die Entscheidung, folg mir nachher und du wirst alles haben, was du brauchst. Nicht alles, was du willst, aber alles, was du brauchst. Die Aussagen hier, die haben mich natürlich dann sofort an den zweiten Visionstext von der Chrysona erinnert, aus Jesaja 61, 1-3, dort heisst: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Und jetzt kommen so die Passagen daraus, die eben dem Lied auch vorkommen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Eben vielleicht nicht unbedingt, ja, so wie Taliban, wir machen jetzt Gesamterlass und jeder darf jetzt aus dem Gefängnis raus, aber in deinem Herz innen kannst du frei werden. Wenn du dem Jesus nachfolgst, dann bedrückt dich die Schuld nicht mehr, die auf deinem Leben gelastet hat bis jetzt. Dann kannst du frei werden von dem, vielleicht vom Grund, warum dass du im Gefängnis gelandet bist, weil du irgendetwas gemacht hast, wo andere Menschen stark sind, verletzt worden davon. Und es gibt Freiheit davon. Zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen, den Trauernden zu ziehen und dass ihnen Schmuck statt Asche. Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Also das ist unsere Sehnsucht, das ist unser Hunger und unser Durst, dass Menschen auf dieser Welt heilig erfahren, weil sie eine Begegnung haben mit dem Jesus, der heilen kann, weil sie eine Begegnung haben mit dem Jesus, der frei machen kann von Schuld, der frei machen kann von irgendwelchen Gebundenheiten, von Sucht, die wir drinnen stecken. Das ist das, was wir verkünden sollen, den Menschen weitersagen. Und das ist unser Hunger und unser Durst. Und dann gipfelt das alles in dieser letzten Aussage: Wir legen unsere Leben hin für die Sache des Himmels oder für das Reich Gottes oder wie auch immer, dass man denn das genau will, umschreiben. Ich habe es jetzt mal hier so wörtlich wie irgendwie möglich übersetzt aus dem Englischen. Aber es geht im Prinzip ums Reich Gottes. Es geht darum, dass wir unser Leben für das anlegen. Eben, wie gesagt, all in gehen. Kapitulieren, wie der Bub hier, der mit den weißen Fahnen im Schnee hockt. Ich ergebe mich. Ich will mein Leben zur Verfügung stellen. Und um einfach nochmal die ganze Deutlichkeit von dieser Entscheidung uns vor Augen zu führen, habe ich einen Text aus Lukas 14 gewählt. Hier 14, Vers 26 bis 27, dort heisst: Wenn jemand zu mir kommen will, das sagt wieder Jesus, muss er alles andere zurückstellen. Alles andere. Und wir haben manchmal so Tendenz dazu, zu sagen, ja, eigentlich schon, wir wollen dir voll nachfolgen, aber das möchte ich gleich noch haben und hier möchte ich gleich noch selber vielleicht, diesen Wunsch hätte ich gleich auch noch. Wünsche dürfen wir Jesus schon sagen. Aber ob er es denn für unser Leben für gut befindet, was wir uns wünschen, das ist eine andere Geschichte. Wir stellen alles andere zurück. Wie gesagt, es gibt nur entweder oder. Es gibt die Möglichkeit dazwischen eigentlich nicht. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Wie viele Menschen haben in dem Lauf der Kirchengeschichte schon ihr Leben gegeben für diesen Jesus? Ich habe das letzte Mal erwähnt, das Römische Reich, wo vielleicht eben daran gescheitert ist, dass Menschen eben gesagt haben, ich stirb für diesen Jesus. Und wo die Römer keinen Umgang haben gefunden mit, einer, mit Menschen, die immer wieder neu sind, auftaucht, weil das so attraktiv war, dass Menschen gesagt haben, ich habe etwas mehr. Ich habe etwas gefunden in meinem Leben, das viel wichtiger ist als das Römische Reich. Der Jesus. Und ich folge dem nachher und wenn es dir nicht passt, bring mich um. Und es sind immer wieder Menschen aufgestanden, auch seither, in vielen Ländern auf dieser Erde, auch heute noch, die sagen, ich folge dem Jesus nachher, kannst machen mit meinem Leben, was du willst. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und wir wissen, wo der Weg von Jesus geendet hat am Kreuz, ist er gestorben und hat sein Leben hingegeben. In einer gewissen Weise können wir ihm natürlich nicht folgen. Wir können nicht unser Leben für andere hergeben, aber wir können unser Leben für ihn hergeben. Und dann ist wieder die Aussage, die in jeder Strophe kommt, wir sind deine Kirche. Das letzte Mal habe ich darauf hingewiesen, dass wir alle zusammen aus ganz verschiedenem Hintergrund eine Kirche sind. Jetzt geht es um etwas bisschen anderes. Wir sind deine Kirche. 1. Korinther 1, Vers 26 bis 28. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Eben, zum Beispiel das Römische Reich. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Also bei Gott sind eben die Maßstäbe wie genau umgekehrt. Das, was bei uns viel zählt, Leben, Einfluss, Macht, ein tolles Beziehungsnetz, das zählt bei Gott nicht mehr wirklich etwas. Bei Gott zählt, dass wir unser Leben für ihn angeben. Und in dieser Haltung und mit dieser Einstellung können wir ihn dann bitten, bitte Gott, erneuere die Erde. Wir bitten dich, erneuere unsere Erde. Ein Bitt, das dann wiederum mit unserem Herz anfängt. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen gehört, vor zwei Wochen. In Epheser 4, ab Vers 22. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Eben, es fängt mit uns an, in unserem Geist und in unserem Denken. Und dem neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also dort fängt die Erneuerung von der Erde an, in unserem Herzen. Das Kennzeichen davon ist Gerechtigkeit. Und das haben wir jetzt in diesen paar Versen oder in diesen paar Zielen von dieser zweiten Strophe gehört. Wir haben Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit. Und was mir dann so aufgefallen ist, gerade auch, als ich im Nachgang zu der letzten Predigt dann wie das noch das Handout für Kleingruppen geschrieben habe, ist mir so aufgegangen, im Prinzip, eben, es hat auch ganz viel Bergpredigt drin, wir haben heute verschiedene Zitat aus der Bergpredigt und es hat vor allem so seinen Fokus im Vater Unser, in der ersten Strophe, dein Reich komme, in der zweiten Strophe, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. es kommt irgendwie wie, es hat einen engen Zusammenhang. Die anderen Sachen kommen dann weniger vor, bis auf den Schluss, denn deiner ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, das kommt dann in der dritten Strophe so ein bisschen vor. Aber so die erste oder die beiden Bitte, dein Reich komme und dein Wille geschehe, das kommt dort auch so zusammen. Und darum möchte ich uns einladen, alle, die mögen und die das wollen und können mitbeten, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, dass er aufsteht, oder dass wir zusammen aufstehen und dass unser Vater als Abschluss von der Predigt beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.